Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Das 10. Kapitel des Johannesevangeliums steht im Mittelpunkt dieser und auch der nächsten Sendung. Dieses Kapitel beginnt mit einer Rede Jesu, in der er sich selbst unter anderem mit einem Hirten vergleicht, der auf seine Schafe aufpasst und für sie sorgt, notfalls unter Einsatz seines eigenen Lebens. Alle romantischen Vorstellungen über das angeblich so beschauliche Leben eines Schäfers sollten wir dabei möglichst beiseite schieben. Schon der erste Vers von Kapitel 10 katapultiert uns in die harte Wirklichkeit, mit der ein Schafhirte konfrontiert wurde. Da ist von Dieben und Räubern die Rede, gegen die man sich selbst und die Schafe verteidigen musste. Und damit passt das Bild vom Hirten, das Jesus uns hier vor Augen stellt, sehr gut zu den vorangegangenen Kapiteln des Johannesevangeliums. Denn bereits von Kapitel 5 ab, seit Jesus an einem Sabbat einen Kranken am Teich Bethesda geheilt hat, scheint sich die Stimmung gegen Jesus immer mehr aufzuheizen. Das geht so weit, dass Jesus um ein Haar sogar gesteinigt worden wäre. Am Ende von Kapitel 8 wird darüber berichtet. Und nun also in Kapitel 10 gewährt uns Jesus einen Einblick in das harte Leben eines Schafhirten, um deutlich zu machen, so setze ich mich für die Menschen ein, die mir mein himmlischer Vater anvertraut hat. Wann immer Jesus mit den Menschen ins Gespräch kommt oder zu ihnen predigt, vergleicht er geistliche Vorgänge und Gegebenheiten mit dem, was sie bereits aus ihrem Alltag kennen. Was alles zum Aufgabenbereich eines Schafhirten gehört, das wissen die Zeitgenossen Jesu aus eigener Anschauung. Ein paar Sätze darüber sollten im Prinzip schon genügen, um ihnen eine Vorstellung davon zu geben, mit wie viel Leidenschaft sich Jesus für seine Schafe einsetzt, sprich für die Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Rund 2000 Jahre später haben die meisten von uns kaum eine Ahnung von dem Arbeitsumfeld eines Schafhirten. Der Alltag in einem Büro oder in einer Fabrikhalle liegt uns näher als der Umgang mit Tieren, die als Fleisch-, Milch- und Wolle-Lieferanten eine wichtige Rolle spielten. Aber nicht nur der zeitliche Abstand trägt dazu bei, dass wir uns heutzutage richtig Mühe geben müssen, um zu verstehen, warum sich Jesus mit einem Hirten vergleicht. Auch die geografischen und kulturellen Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. So ist etwa gleich in Vers 1 unseres Bibeltextes von einem Schafstall die Rede, der kaum unseren Vorstellungen von einem Stall entsprechen dürfte. Denn es handelt sich nicht etwa um eine Art hölzerne Hütte oder um einen Verschlag, sondern um eine umzäunte Fläche, auf der die Schafe für die Nacht zusammengetrieben wurden. Was in der Lutherbibel als Stall bezeichnet wird, ist in der Elberfelder Bibel ein Hof. Und in der Bibelübersetzung Neues Leben ist von einem Pferch die Rede, der von einer Mauer umgeben ist. Also, statt einen Stall mit Dach müssen wir uns eine Fläche unter freiem Himmel vorstellen, die mit einem Zaun oder einer Mauer umgeben war. Und gewöhnlich besaß nicht jede Großfamilie einen solchen Platz, sondern bezahlte Knechte sorgten dafür, dass die Tiere von verschiedenen Besitzern dort abends in Sicherheit gebracht wurden. Denn offenbar gab es menschliche Viehdiebe, aber auch Wölfe, Berglöwen und Bären, für die ein Schaf draußen im Gelände eine leichte Beute gewesen wäre. Tagsüber freilich wurden die Schafe ins Freie gelassen. Zu den Aufgaben der Hirten gehörte es dann, gutes Weideland zu finden, aber auch genügend Wasser. Wer schon mal in Israel zu Besuch war, weiß, dass dort beides keine Selbstverständlichkeit ist. In Psalm 23 heißt es nicht umsonst über den guten Hirten, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Nachts wurde der umzäunte Sammelplatz für die Schafe, dieser Pferch, selbstverständlich bewacht. Am nächsten Morgen kamen dann die Hirten, um die Schafe ihres jeweiligen Herrn abzuholen und auf die Weide zu treiben. Derjenige, der nachts die Schafe bewacht hatte, musste nun darauf achten, dass nicht eine völlig fremde Person eine Schafherde abholte oder dass ein Hirte ein paar Schafe mitgehen ließ, die nicht zur Herde seines Herrn gehörten. Soweit ein paar Informationen darüber, wie das damals ablief mit dem Schafehüten. Ein Hirte war also meistens nicht der Besitzer einer Schafherde, sondern arbeitete für seinen Herrn. Und nachts wurden die Schafe von unterschiedlichen Besitzern zusammengepfercht, um sie besser vor Dieben und wilden Tieren schützen zu können. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 10 lese ich nun die Verse 1 und 2. Hier geht es zunächst um den rechtmäßigen Zugang zum Schafstall. Denn nur wer dort die Schafe seines Herrn untergebracht hat, hat in diesem Stall oder Pferch etwas zu suchen. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Der Schafstall ist hier ein Bild für das Volk Israel. Und Jesus hat sich nicht unrechtmäßig Zugang verschafft, sondern ist auf legale Weise durch die Tür gekommen. Damit möchte er zum Ausdruck bringen, dass er kein Eindringling ist, kein Dieb oder Räuber, der die Israeliten ihrem Gott entreißt und ihnen einen neuen Glauben aufzwingt, sondern er ist gekommen, um die Prophetien des Alten Testaments zu erfüllen. Er möchte auch nicht die 10 Gebote oder das ganze alttestamentliche Gesetz abschaffen, auch wenn ihm das von seinen Zeitgenossen manchmal vorgeworfen wird. Im Galaterbrief betont Paulus ausdrücklich: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Des Weiteren gehört Jesus zu den Nachkommen von König David und wurde, wie vom Propheten Micha angekündigt, in Bethlehem geboren, der Stadt Davids. Aber er ist nicht nur ein Nachkomme Davids, sondern auch der Sohn einer Jungfrau. Diese Besonderheit wiederum wurde lange Zeit vor seiner Geburt von Jesaja prophezeit. Alles das beweist im Grunde, Jesus ist der Messias, der rechtmäßige König der Juden. Allerdings, von der Königswürde des Hauses Davids ist zur Zeit Jesu nicht mehr allzu viel zu sehen. Viele Nachkommen Davids sind Kleinbauern, die unter anderem auch Schafe züchten. Trotzdem sind sie stolz auf ihre Herkunft, zumal David als Junge selbst auch Schafe hütete. So gesehen passt Jesus ganz hervorragend in diesen Zweig des Hauses Israels hinein. Trotz seiner Abstammung von König David ist er selbst nur ein einfacher Zimmermann und vergleicht sich nun mit einem Hirten, der den Schafstall Israel durch die Tür betreten hat. Die religiösen Führer des Volkes versuchten übrigens immer wieder, ihm diesen Anspruch streitig zu machen. Im vorausgegangenen Kapitel wurde darüber berichtet, wie ein blind geborener Mann, der von Jesus geheilt wurde, aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen wurde. Ich glaube, dass nicht viel gefehlt hätte und mit Jesus wäre das Gleiche passiert. Nun weist er also darauf hin, dass er ganz rechtmäßig durch die Tür in den Schafstall Israel gekommen ist und dass er deshalb einen Anspruch darauf hat, als Messias anerkannt zu werden. Er erfüllt alle Voraussetzungen, die von den Propheten des Alten Testaments vorgegeben wurden. Jesus vergleicht sich also mit einem guten, einem pflichtbewussten Hirten. Und nun heißt es in Vers 3, dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Mit dem Türhüter ist vermutlich der Heilige Geist gemeint. Denn der Heilige Geist kam über Jesus, wie man in dem Bericht über seine Taufe nachlesen kann. Und alles, was er tat, tat er aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es auch, der im übertragenen Sinne den Schafen die Fähigkeit gibt, die Stimme ihres Hirten zu erkennen und von anderen zu unterscheiden. Wieder verweise ich auf das vorangegangene Kapitel, in dem ein Blindgeborener sehend wurde und in dem sich die Pharisäer als geistlich blind erwiesen. Ebenso gut könnte man sie mit Schafen vergleichen, die taub sind für die Stimme ihres Herrn. Dass Jesus, der Hirte, Menschen zu sich ruft, das ist immer wieder ein wichtiges Thema im Neuen Testament. Einige Männer hat er zuerst gerufen und dann als Jünger in seinen Dienst berufen. Oder denken Sie an den Zöllner Zachäus. Den hat Jesus von seinem Maulbeerbaum heruntergerufen, um bei ihm einkehren zu können. Und das ist ihm dann zum Segen geworden. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass Jesus auch heute noch Menschen zu sich ruft, dass er ihre Herzen anspricht und zu ihnen sagt, du fehlst mir noch in meiner Herde. Dich hätte ich gern dabei, auch wenn du dich manchmal wie ein schwarzes Schaf aufführst. Ohne dich ist meine Herde nicht komplett. Kann sein, dass ich jetzt das Bild vom Schafstall und dem guten Hirten ein bisschen überdehne. Trotzdem möchte ich behaupten, offenbar hat Jesus auch die Absicht, seine Schafe aus dem Schafstall, sprich aus dem alttestamentlichen Glauben, herauszuführen. Bei dem ehemals blinden Mann, von dem in Kapitel 9 berichtet wurde, war es auf jeden Fall so. Dieser Mann stand Jesus ganz besonders nahe, nachdem er aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen wurde und weil er sich zu Jesus bekannte. Wie gesagt, ob unser Bibeltext dies tatsächlich zum Ausdruck bringen will, da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich komme nun zu Vers 4. Jesus spricht, und wenn er, der Hirte, alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Als ich mal in Israel war, hatte ich die Gelegenheit, mir in der Nähe von Bethlehem einen Schafstall anzusehen, der dem biblischen Vorbild ziemlich genau entsprach. Dieser Stall bestand aus nichts anderem als einem umzäunten Platz, auf dem nachts die Schafe untergebracht wurden. Die Schafhirten konnten abends also nach Hause gehen und ganz bequem in ihren Betten schlafen. Für die Sicherheit der Schafe über Nacht war jemand anderes zuständig. Am nächsten Morgen öffnete dieser Mann das Tor, wenn ein Hirte seine Herde abholen wollte, und dann geschah etwas Erstaunliches. Obwohl die Tiere kein Brandmal und auch kein anderes Kennzeichen trugen und obwohl sie bunt gemischt mit den Schafen anderer Besitzer zusammengepfercht waren, verließen nur ganz bestimmte Schafe den umzäunten Platz. Dazu ließ der Hirte ganz einfach nur seine Stimme ertönen. Was er gesagt hat, konnte ich nicht verstehen, aber darauf kam es vermutlich auch nicht an. Die Schafe taten genau das, was Jesus in Vers 4 mit den Worten beschreibt, die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Vorhin habe ich schon die Behauptung aufgestellt, dass Jesus auch heute noch die Menschen zu sich ruft, indem er sie in ihren Herzen anspricht. Doch wie geht das rein praktisch vor sich? Indem zum Beispiel Christen vor anderen Menschen bezeugen, wie Gott ihr Leben verändert hat. Aber auch indem Gottes Wort verkündigt wird, im Rahmen einer Predigt oder auch durch diese Sendereihe, die Sie gerade hören. Damit ist allerdings noch nicht gewährleistet, dass die Botschaft bei den Menschen auch wirklich ankommt. Der Heilige Geist muss, bildlich gesprochen, die Tür öffnen. Und wenn dann die Schafe die Stimme Jesu erkennen, kann er sie dorthin führen, wo es grünes Weideland und frisches Wasser gibt. Ich bin mir bewusst, dass ich das Bild vom Hirten und dem Schafstall in diesem Moment schon wieder ein Stück erweitere. Aber ich denke, das ist in Ordnung, denn tatsächlich ist es ja der Wunsch Jesu, Menschen in die Freiheit zu führen. Hinaus aus allen möglichen Zwängen, von denen sie eingeengt werden. Nicht selten handelt es sich dabei auch um einen einengenden Glauben, der dem Betreffenden weismachen will, dass er sich nur durch ein mustergültiges Leben den Himmel verdienen kann. Von solchen falschen Vorstellungen will Jesus uns befreien. Zurück zum Bibeltext. Ich lese Vers 5. Jesus sagt, einem Fremden aber folgen sie, gemeint sind die Schafe, nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Tja, was soll man von dieser Aussage halten, wenn man sie auf Menschen überträgt? Ich persönlich glaube, dass sich Leute, die Gott gehören, manchmal schon eine Zeit lang täuschen lassen. Aber auf Dauer wird das kaum gelingen. Irgendwann kommen sie zu der Erkenntnis, dass sie einer falschen Stimme gefolgt sind und kehren dann um. Das entspricht jedenfalls meiner Erfahrung als Pastor. Und noch etwas habe ich gelernt. Wenn Menschen sich auf Dauer weigern, der Stimme Jesu zu folgen, dann stellt sich häufig heraus, dass sie in Wirklichkeit gar nicht zur Schafherde Jesu gehören. Das feststellen zu müssen, ist traurig. Aber Jesus sagt eindeutig, dass die Schafe der Stimme ihres Hirten folgen. Also gibt es Schafe, die Jesus folgen, und andere Schafe, die auf einen anderen Hirten hören. Vers 6. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Streng genommen handelt es sich hier gar nicht um ein Gleichnis. Wenn man den Begriff, der an dieser Stelle im griechischen Neuen Testament steht, wenn man diesen Begriff genau ins Deutsche übersetzen möchte, müsste man wohl von einer Allegorie sprechen. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, oder eben hier in Kapitel 10, Jesus als guter Hirte, das sind alles Allegorien. Das Licht, das Brot und der Hirte stehen hier aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit fast wie ein Symbol für die Person Jesus Christus. Echte Gleichnisse sind im Johannesevangelium erstaunlicherweise überhaupt nicht enthalten. Aber zurück zu der eigentlichen Aussage, die in Vers 6 gemacht wird. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Gemeint sind offenbar die religiösen Führer des Volkes, namentlich die Pharisäer, zu denen Jesus bereits im Kapitel zuvor gesprochen hat. Da hatte er ihnen vorgeworfen, im geistlichen Sinne blind zu sein. Doch damit nicht genug. Sie wollen auch nicht auf Jesus hören. Sie verhalten sich, als ob sie taub wären, sobald seine Stimme erklingt. Und das führt dazu, dass sie ihn schließlich auch nicht verstehen können. Ich habe den Eindruck, dass sich hier bereits ein Stück weit ein Gericht Gottes vollzieht. Im vorausgegangenen Kapitel hat Jesus das auch deutlich zum Ausdruck gebracht, allerdings nicht im Hinblick auf das Hören, sondern auf das Sehen. In Kapitel 9, Vers 39 heißt es sinngemäß, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, um die Blinden sehend zu machen. Und denen, die sich selbst für sehend halten, denen zeige ich, dass sie blind sind. Zurück zu unserem Bibeltext. Hier erleben wir nun mit, wie Jesus das bereits Gesagte gewissermaßen von einer anderen Seite her beleuchtet. Zuerst ging es darum, dass er als Hirte rechtmäßig, nämlich durch die Tür in den Schafstall gekommen ist und nicht wie ein Dieb, der über die Mauer oder die Umzäunung klettert. Er ist kein Übeltäter, der das Volk Israel verführen will, sondern der schon von den Propheten als Messias angekündigt wurde. Nun in den folgenden Versen bezeichnet sich Jesus selbst als die Tür zu den Schafen. Ich lese weiter ab Vers 7. Da sprach Jesus wieder, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht.« Die einleitenden Worte am Anfang von Vers 7, »Da sprach Jesus wieder«, diese einleitenden Worte signalisieren, dass jetzt eine andere, eine zweite Allegorie folgt. Jesus als Tür. In erster Linie ist er die Tür für alle, die aus dem Schafstall Israel kommen. Wieder denke ich an den Blindgeborenen, der von den Pharisäern aus dem Schafstall, nämlich der jüdischen Gemeinde, hinausgeworfen wurde. Für ihn wurde Jesus zu einer Tür in ein neues Leben. Weiter ab Vers 9. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Hier wird also die Tür beschrieben, die man benutzen muss, um die Enge des Schafstalls zu verlassen und um grünes Weideland und frisches Wasser zu bekommen. Wenn man bedenkt, dass Jesus zu den religiösen Führern seines Volkes spricht, so ist natürlich an das alttestamentliche Gesetz zu denken, das vom Apostel Paulus später sogar mit einem Zuchtmeister verglichen wird. Dazu kommt noch, dass die frommen Gelehrten zur Zeit Jesu viele einzelne Gesetze auch noch besonders scharf auslegten und den Menschen dadurch eine schwere Bürde auflegten. Jesus bietet sich hier in unserem Bibeltext geradezu als Ausweg an, raus aus der Gesetzlichkeit, hinein in ein befreites Leben. Welche Zuchtmeister uns heute daran hindern, fröhlich unseren Glauben zu leben, darüber lohnt es sich wirklich nachzudenken. Dem einen wird sicher dies, dem anderen das einfallen. Bitte lassen Sie es darauf nicht beruhen, sondern lassen Sie sich von Jesus einladen. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus, der gute Hirte, und Jesus, die Tür, die zur grünen Weide führt. Sie merken schon, das 10. Kapitel des Johannesevangeliums hat es wirklich in sich. In der nächsten Sendung geht es genau dort weiter, wo wir eben aufgehört haben. Ich hoffe, Sie schalten durch die Bibel dann wieder ein.